Mit Quantensprüngen zur Chaostheorie. Damit ist keineswegs gesagt, dass die Naturwissenschaften in anständiger Gesellschaft tabu wären. Im Gegenteil, ihre Schlagworte lassen sich mit großem Gewinn auf andere Gebiete übertragen. Vor allem die französischen Intellektuellen haben es in dieser Kunst zu beträchtlicher Virtuosität gebracht. Der Psychoanalytiker Jacques Lacan fasste die Sexualität in mathematische Formeln. Seine Kollegin Luce Irigaray erfand eine feministische Hydraulik. Und der Philosoph Jean Baudrillard konstatierte während des Zweiten Golfkriegs, der Kriegsschauplatz sei definitiv nicht euklidisch geworden. Die Physiker Alain Sokal und Jean Bricmont wehrten sich gegen diese Anleihen und beschuldigten die intellektuellen Hochstapler, die von ihnen missbrauchten Begriffe entweder nicht verstanden oder bewusst verdreht zu haben. Von dieser Polemik lassen wir uns nicht abschrecken. Ein besonders ergiebiger Steinbruch ist zum Beispiel die von Max Planck, Niels Bohr und Werner Heisenberg entwickelte Quantentheorie, die sich mit der sogenannten Mikrophysik, Molekülen, Atomen und den noch kleineren Elementarteilchen beschäftigt. Wer sie wirklich verstehen will, kommt um ein mehrsemestriges Studium nicht herum, aber muss, wer sich eine Nelke ins Knopfloch steckt, vorher ihre Wurzeln ausgraben? Eben, und deshalb zögern wir nicht, dramatische Steigerungen, etwa bei Grundstückspreisen, bei der Geburtenrate oder beim Verkauf von Staubsaugern, als Quantensprünge zu bezeichnen. Zwar meint der Physiker damit das genaue Gegenteil, nämlich banale, extrem winzige Vorgänge, die sich innerhalb einer Sekunde millionenfach wiederholen, aber glücklicherweise ist das nur Spezialisten bekannt. Ebenso vielseitig verwendbar ist der von Bohr eingeführte Begriff der Komplementarität. Bohr umschrieb damit den überraschenden Befund, dass in der Mikrophysik andere Gesetze gelten als in der uns aus dem Alltag bekannten Makrophysik. So haben Objekte der Mikrophysik komplementäre Eigenschaften, die sich in der Makrophysik gegenseitig ausschließen. Elektronen zum Beispiel sind zugleich materielle Teilchen und immaterielle Wellen. Was das eigentlich bedeutet, braucht uns nicht zu kümmern. Wir verwenden den Begriff ja nur im übertragenen Sinn. Wir sprechen von der Komplementarität der Natur als Biotop und Rohstoffquelle, der Kirche als Kultstätte und Kunstwerk, der Universität als Lehranstalt und Parkplatz für Arbeitslose. Dazu zitieren wir den russischen Dichter Dostojewski. Anders philosophiert der Kutscher über die Peitsche, anders das Pferd. Eng damit verwandt ist die von Bohrs Schüler Werner Heisenberg formulierte Unschärferelation. Sie besagt, dass die in der Mikrophysik beobachteten Größen nicht mit beliebiger Genauigkeit messbar sind. Von Elektronen kann entweder der Ort oder die Geschwindigkeit genau bestimmt werden, aber nicht beide zugleich. Auch dieses Prinzip lässt sich zwanglos auf andere Gebiete übertragen, etwa die Geheimdienste oder die Regenbogenpresse. Ihre Enthüllungen sind entweder zutreffend oder spektakulär, selten beides zugleich. Wenn unsere verblüfften Zuhörer diese Parallele verdaut haben, servieren wir ihnen als Zugabe noch ein Mysterium. Heisenbergs geheimnisvollen Besuch bei Bohr im besetzten Kopenhagen, der mit einer schweren Verstimmung endete. Worum ging es bei diesem Besuch? Wollte Heisenberg seinen Lehrer über die Fortschritte der amerikanischen Atombombe aushorchen? Wollte er ihn um Rat fragen, ob sich der Bau einer deutschen Atombombe moralisch rechtfertigen lasse? Wollte er ihn gar als Mitarbeiter gewinnen? Der englische Dramatiker Michael Frayn hat in seinem Theaterstück Kopenhagen mehrere Varianten durchgespielt. Eine eindeutige Antwort kann auch er nicht geben. Die Unschärfe bleibt. Begriffe, mit denen sich die Naturwissenschaftler zu den Grenzen ihres Fachs bekennen, sind uns besonders sympathisch. Wer gibt schon gern zu, wie schwer es ihm fällt, sich in der Welt zurechtzufinden? Viel eleganter ist es, sich als Anhänger der Chaostheorie zu outen. Sie besagt, dass die Welt zwar im Prinzip determiniert ist, aber wegen der Vielzahl der zu berücksichtigenden Faktoren nicht vorhersehbar. Kleine Ursachen können große Wirkungen nach sich ziehen. Ein Mord im fernen Balkan, einen Weltkrieg, der Flügelschlag eines Schmetterlings, einen Orkan. Fachleute sprechen deshalb vom Butterfly-Effekt. Wie unberechenbar selbst die allernächste Zukunft ist, zeigen uns täglich die Börse und die Wettervorhersage. Bismarck verbot daher dem Meteorologischen Institut in Berlin, seine Vorhersagen zu veröffentlichen. Es sei nicht angängig, schrieb er in seinem Erlass, dass sich eine Reichsbehörde ständig irre. Wir Halbgebildeten sprechen natürlich nicht vom Wetter, sondern von dissipativen Strukturen und den Nebenmann oder die Nebenfrau am Strand, die unseren Blutdruck in angenehme Wallung versetzen, nennen wir chaotische Attraktoren. Der Thermodynamik entstammt auch die vielseitig verwendbare Entropie. Im engeren Sinne ist sie das Maß für die Unumkehrbarkeit physikalischer Prozesse, im weiteren für die Unordnung in der Physik, mit der Physiker nie ganz fertig wird. Die Entropie ist mir einfach zu groß, sagen wir, wenn wir vor einer Entscheidung zurückschrecken, weil uns der Durchblick fehlt. Steht wenigstens die Mathematik auf festen Füßen? Der Unvollständigkeitssatz des österreichischen Logikers Kurt Gödel hat auch diese Illusion zerstört. Er wies nach, dass ein mathematisches System, das in sich widerspruchsfrei ist, seine Grundlagen nicht vollständig beweisen kann. Douglas Hofstadters Bestseller Gödel, Escher, Bach machte aus dem hochneurotischen Einsiedler von Princeton, der schließlich an Unterernährung starb, eine Kultfigur. Die Berufung auf Gödel ist ein probates Mittel, unserem Gegner das Wort abzuschneiden, wenn er uns in die Verlegenheit bringt, unsere Meinungen zu begründen. Schon vor Einsteins Relativitätstheorie hatte der französische Mathematiker Henri Poincaré, ein Vetter des Politikers Raymond Poincaré, den schwankenden Boden der Naturwissenschaften auf den Punkt gebracht. Alles ist relativ, das ist das Einzige, was absolut feststeht. Viele der großen Naturforscher waren bescheiden genug, ihre Wissenschaft nicht zu überschätzen. In Isaac Newtons Nachlass fanden sich Zehntausende von beschriebenen Blättern, aus denen hervorgeht, dass die Physik für ihn nur eine Nebenbeschäftigung war. Seine lebenslange Leidenschaft galt der Entschlüsselung der biblischen Prophezeiungen. Auch Carl von Linné, der schwedische Botaniker, der die Pflanzen klassifizierte und die Arten erfand, sammelte mit der gleichen wissenschaftlichen Akribie Belege für das Wirken Gottes auf der Erde. Diese Bescheidenheit steht den Gelehrten gut an. Unerträglich werden sie dagegen, wenn sie sich erdreisten, in den Wein der öffentlichen Meinung das Wasser der Wissenschaft zu gießen. Kernenergie, Gentechnik, Treibhauseffekt, Wald- und Artensterben. Diese Fragen sind zu wichtig, als dass man sie mit dem leidenschaftslosen Auge der Objektivität betrachten könnte. Wo die Moral gesprochen hat, haben die Experten zu schweigen. Die nachfolgenden Handreichungen sollen uns für den Fall wappnen, dass es ein Unvorsichtiger wagen sollte, unsere sorgfältig gepflegten Vorurteile in Zweifel zu ziehen. Damit wird er bei uns auf Granit beißen.